Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde hier im Dom und irgendwo an anderen Orten. Haben Sie vielleicht Lust, heute Morgen ein wenig zu reisen, sich an einen interessanten Ort zu träumen, irgendwo im Süden mit viel Sonnenschein und mediterranen Flair nach einem so langen kalten Frühling und Frühsommer? Wenigstens mit dem Finger auf der Landkarte unterwegs zu sein, vielleicht nach Griechenland. Unser heutiger Predigttext nimmt zumindest unsere Fantasie mit auf eine Reise in eine quirlige griechische Metropole, in das hippe, antike Korinth, landschaftlich reizvoll und wirtschaftlich außerordentlich erfolgreich, zwischen dem korinthischen und dem saronischen Golf gelegen. Korinth war ein attraktiver Magnet der Antike, sowohl für Händler als auch für Reisende. Teuer zwar, wie touristische Metropolen so sind, aber damals absolut angesagt. Auch Paulus, der uns in seinen Briefen wissen lässt, dass der quirlige Markt in Korinth ihm wirklich gefallen hat, lässt uns dann noch wissen, dass auch die berühmten isthmischen Wettkämpfe, diese großen sportlichen Wettkämpfe, die alle 2 Jahre ausgetragen wurden, ihm wirklich Eindruck gemacht hatten. Ein internationales, sportliches Großereignis im antiken Korinth, vielleicht wie die Fußball-Europameisterschaften in diesen Tagen jetzt. Paulus lässt uns teilhaben an einem ganz speziellen Gottesdienst der ersten Christinnen und Christen in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Diese Gemeindeversammlung in Korinth erscheint uns heutigen vermutlich ebenso faszinierend wie irritierend, und womöglich würde Paulus hier genauso reagieren, könnte er uns erleben. Diese Sonntagsgemeinde hier im Dom, munter gemischt mit den vielen digitalen Gottesdienstbesucherinnen irgendwo in Deutschland oder anderswo auf der Welt. Auch Paulus käme da vermutlich aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Aber hören Sie selbst den Predigttext für den heutigen Sonntag im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 14. Da schreibt Paulus an die Gemeinde: Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, der ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und die Gemeinde erbaut. Vermutlich ist vielen von Ihnen, liebe Gemeinde, Glossolalie oder Zungenrede ebenso fremd wie mir. Unverständliches Sprechen, besonders im Gebet, lallendes Rufen und Stammeln, manchmal auch ekstatischer Gesang, vorgetragen wie in Trance. Da ich Zungenrede persönlich nur einige Male in charismatischen oder pfingstlerischen Gemeinden erlebt habe und mich damit wirklich nicht auskenne, habe ich mir auf YouTube einige der aktuellen Beiträge zum Zungenreden angeschaut. In diesen Videos wird die Zungenrede als eine Art Geheimsprache mit Gott geschildert. Glossolalie sucht eben nicht die Kommunikation mit anderen Menschen, sondern dient ausschließlich dem Lobpreis Gottes. Nur Gott braucht dieses innige Gebet zu verstehen, und Gottes Sprachkenntnisse reichen alle Male aus, um unser menschliches Gestammel zu verstehen, egal in welcher Sprache wir uns an ihn wenden. Und genau von dieser intimen Geheimsprache mit Gott redet auch Paulus in einer sehr wertschätzenden und wohlwollenden Art und Weise, wenn er schreibt: Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Für Paulus als antiken Menschen gehören ebenso wie für die anderen Gemeindeglieder in Korinth ekstatische Erfahrungen und Religion unbedingt zusammen. Religiöse Verzückung und das Sprechen mit Menschen und mit Engelszungen, aber auch Opfer, Kulte, Rituale waren für sie nichts Ungewöhnliches und überhaupt nicht exotisch. Religion prägte wie nicht sonst ihren Alltag, ähnlich wie das heute noch für den überwiegenden Teil unserer Welt gilt. Ganz anders als hier, in unserem weitgehend säkularen westlichen Europa, wo Religion insgesamt und der christliche Glaube im Besonderen von vielen Zeitgenossen mindestens kritisch, skeptisch und manchmal sogar feindlich betrachtet und beäugt wird. Und in Zeiten von desaströsen Debatten über sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch schmilzt heute bei uns das ohnehin angeschlagene Vertrauen von Menschen in religiöse oder kirchliche Institutionen vielerorts noch schneller als Schnee in der Sonne. Aber nicht nur weit weg im globalen Süden, sondern auch hier in Deutschland stehen dieser tiefen Religionsskepsis komplett gegenläufige Tendenzen gegenüber. Gerade charismatische, junge christliche Gemeinden, die eine sehr ausdrucksstarke, ekstatische Gebetspraxis pflegen, haben oft großen Zulauf unter jungen Menschen, die sich nach ganzheitlichen und sinnlichen Glaubenserfahrungen sehen. Diese Christinnen und Christen wollen nicht nur mit ihrem Kopf begreifen und verstehen, was die Botschaft Jesu Christi meint, sondern sie wollen sie auch mit ihrem Körper und ihrer Seele erfahren. Sie wollen etwas erfahren von der freimachenden Kraft des Evangeliums. Sie wollen den Heiligen Geist spüren und sich von ihm in Bewegung setzen lassen. Viele Jüngere in diesen charismatischen Zirkeln geben an, dass sie genau diesen Schwung in unseren manchmal unterkühlten oder eher verkopften etablierten Kirchen schmerzlich vermisst hätten. Sie betonen, dass Glaube ohne überbordende persönliche Begeisterung ihnen seltsam schal, tot oder sogar überflüssig vorkäme. Und gerade die Unmittelbarkeit des Gesprächs mit Gott hat deshalb für viele Menschen heute genau die gleiche Attraktivität wie für Paulus oder die Menschen in Korinth. Sie erfahren sie als kostbare Geistesgabe und als wertvolle Kraftressource. Und für manche dieser charismatischen Gruppen gilt deshalb die Zungenrede sogar als das Zeichen der Geistestaufe, gerne auch als the initial evidence als der Anfangsbeweis schlechthin bezeichnet, dass man tatsächlich mit dem Heiligen Geist getauft sei. Ich vermute, Paulus würde bei diesem Wort Anfangsbeweis trotz aller Wertschätzung der Zungenrede zurückzucken und hier nicht anders als damals in Korinth deutlichen Widerspruch einlegen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. So schreibt Paulus mit wunderschönen poetischen Worten in seinem hohen Lied der Liebe wenige Zeilen zuvor. Und dann, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und auch unser Briefabschnitt beginnt wieder mit diesem gleichen Liebesmotto des Paulus. Strebt nach der Liebe, so die ersten Worte. Strebt nach der Liebe. Liebe in Großbuchstaben ist die schillernde Überschrift, die Paulus für seinen Korintherbrief an die krisengeplagte Gemeinde in Korinth gewählt hat. Eine Gemeinde, die nicht anders als wir heute eine Menge von Spannungen und öffentlichen Attacken und Anfragen auszuhalten hatte. Liebe, so wird er nicht müde zu betonen, Liebe ist das einzige Maß, an dem sich messen lässt, was der Gemeinde, was der Kirche und ich sage, was unserer ganzen Gesellschaft gut tut, was sie aufbaut, was die Vereinzelung, die Einsamkeit, aber auch die Spaltung in ihr überwinden kann. Liebe bleibt nicht bei sich selbst. Liebe ist nicht selbstbezogen und ist sich niemals genug. Sie nimmt stattdessen konsequent den anderen in den Blick, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, aber auch in der nationalen oder internationalen Gemeinschaft. Diejenigen, die unsichtbar geworden sind, die vergessen werden, auf den griechischen Inseln, in Belarus oder mitten unter uns. Das macht für Paulus den alles entscheidenden Unterschied zwischen Zungenrede und prophetischer Rede aus. Wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Mahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut nur sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Gemeinde, die prophetische Rede pflegt, das ist das Ideal des Paulus. Gemeint ist hier mit prophetischer Rede nicht die Zukunftsansage eines einzelnen begabten Propheten oder die Vorhersage einer markanten Prophetin, sondern lebendige Worte, die Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen erreichen. Worte, die Menschen berühren, in denen sie plagenden Sorgen, in den Ängsten, die sie aufrichten in ihrem stummen Leid oder in ihrer gut verborgenen Unsicherheit. Worte, die Menschen helfen, sich ihrer Gegenwart zu stellen und ihre Zukunftsängste zu bewältigen. Solche Worte bauen Menschen auf. Solche Hilfe und solcher Trost ermutigt aber auch die ganze christliche Gemeinde. Da verändert sich die Atmosphäre, wenn nicht einzelne Wichtigtuer oder Vorzeigestars wie in Korinth im Rampenlicht stehen, vermeintlich besonders begabt, mit besonderen Gaben des Geistes überschüttet, sondern wo viele, viele Menschen in der Gemeinde aufeinander achten und füreinander da sind. Da wird Netz und doppelter Boden einer Gemeinde erfahrbar, ganzheitlich und vielleicht für protestantische Verhältnisse auch erstaunlich emotional. Was für einen kostbaren Raum erschließt sich eine christliche Gemeinde, wenn Menschen mit ihrem einzigartigen Leben, mit ihrem schweren oder einfach nur sehr besonderen Schicksal ernst genommen, ermutigt und getröstet werden. Was für ein Kraftraum der Liebe entsteht, wenn Menschen mit Kopf, Leib und Seele diese alles verwandelnde Kraft der Liebe erfahren können. Einer Liebe, die tatsächlich Geistesgabe ist und direkt von Gott kommt. Menschen bekommen Lust, diese besondere Sprache zu erlernen, die Paulus ein wenig sperrig mit prophetischer Rede beschreibt. Eine stärkende und tröstende persönliche Sprache gilt es sich zu erschließen. Eine Sprache, die menschlich und nahbar ist, offen und einfühlsam. Für diese neue Sprache kann man sich auch an der randvollen alten Schatztruhe der Bibelworte immer wieder bedienen, ebenso wie fürsorgliche Gebete dazugehören können. Wie viel Wärme und Hoffnung geht von dem ernst gemeinten schlichten Satz aus: Ich bete für dich. Wie oft hat mir das in meinem Leben gut getan. Da sind aber auch die Worte im Gottesdienst und beim Abendmahl, dass wir heute endlich nach so langer Zeit wieder miteinander feiern können. Worte, die nähren und Geplagte aufrichten. Und manchmal sind es auch tapfere und geradlinige Worte, Zeitansagen, die uns etwas kosten. Mut zur eigenen Meinung zu haben, zur Wahrhaftigkeit und zum Widerspruch kann eine anspruchsvolle prophetische Lebenshaltung sein. Überall, wo Diskriminierung, Propaganda, Wegsehen und Gewalt das Antlitz unserer Erde entstellen. Vielleicht berühren wir an dieser Stelle mit den Fragen nach Glaubwürdigkeit und nach Verständlichkeit einige entscheidende Fragen unseres heutigen Kircheseins. Paulus schreibt so plastisch: Wenn ihr nicht mit deutlichen Worten redet, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der, der redet, wird für mich ein Fremder sein. Ja, genau mögen Sie, liebe Gemeinde, an dieser Stelle denken, ja, das ist das Erleben vieler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen mit unserer Kirche. Sie erleben sich als Fremde. Wenn Sie überhaupt jemals eine Kirche betreten oder einen Gottesdienst besuchen, dann verstehen Sie häufig die Sprache der Liturgie oder der Predigt nicht. Und manchmal verstehen Sie noch nicht einmal die wunderbare, schöne Sprache der Musik, sondern erleben nur eines, ein überwältigendes Gefühl von Fremdheit. Ihr Raumschiff, so meinen Sie, ist in einer völlig fremden Galaxie gelandet. Und andererseits erleben wir, die Engagierten in der Kirche, die Insiderinnen und Insider, auch exakt das, was Paulus hier beschreibt. Wir sind tief frustriert, denn wir reden in den Wind. Wir werden nicht gehört und oft auch nicht verstanden. Die Aufgabe als Christinnen und Christen, eine neue, deutliche und verständliche Gegenwartssprache zu erlernen, die erfahrungsgesättigt und persönlich, begeisternd und zugewandt, liebevoll und couragiert ist und die in dieser Weise von unserem Glauben spricht, die Menschen neugierig werden lässt, scheint durch alle Jahrhunderte seit Korinth gleich dringend und manchmal auch gleich bedrängend geblieben zu sein. Also, liebe Gemeinde, besuchen wir doch die Sprachschule des Heiligen Geistes, die so unterschiedliche Menschen aus allen Völkern dieser Erde besuchen. Und verlassen wir unsere liebgewordenen Blasen. Machen wir uns mit Schwung an das Lernen der Grammatik und des Wortschatzes dieser neuen Sprache. Lassen wir die üblichen geistlosen und lieblosen Schubladen hinter uns, die es auch in Korinth schon gab, wie hier wir, da die anderen, die Einheimischen, die Ausländerinnen, hier meine Leute, da die Fremden. Rechnen wir damit, dass diese Schubladen uns am Leben hindern und uns nicht helfen. Rechnen wir damit, dass dieser Geist der Liebe weht, wo er will, und dass er Begegnungen schafft, in denen aus Fremden zumindest Menschen werden, die miteinander zu reden versuchen, die miteinander zu musizieren und zu singen versuchen. In Korinth mit Harfe, Trompete oder Flöte, hier bei uns die Streicher, die Orgel und all die anderen Instrumente, die woanders als hier im Dom zu hören sind. Lassen Sie uns miteinander diskutieren und dann vielleicht auch miteinander beten und darüber an der einen oder anderen Stelle zu Freundinnen und Freunden werden, auch zu Freundinnen und Freunden Jesu Christi. Dann werden wir nicht länger in den Wind reden, sondern das Wirken des Geistes Gottes erleben, der uns immer wieder überrascht, weil er weht, wo er will. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.